Yes, hallo zusammen, schön hier zu sein. Ich freue mich, hier sein zu können, auch mit meiner Haarpracht. Wie viele von euch Männer wahrscheinlich, wir haben eine große Haarpracht. Und da muss ich euch einen Witz erzählen, der ist echt so witzig, aber ganz kurz, den muss ich am Anfang raushauen. Kommt Fritzchen zu seinen Eltern und fragt: Mama, Mama, wann machen die Friseure wieder auf? Sagt die Person: Ich bin nicht Mama, sondern Papa. So fühle ich mich gerade. Also Mama, lange Haare, Papa jetzt auch lange Haare. Ja, so fühle ich mich ein bisschen, einfach sehr lange Haare. Ich freue mich auf den März, wenn es wieder losgeht und wir zum Friseur dürfen. Yes, wir sind im Buch Nehemia. Und Nehemia ist ein genialer Mann Gottes. Und es ist genial, ins Alte Testament zu gucken und dort einfach zu lernen, was dieses Buch für uns zu sagen hat. Und wir sind als Gemeinde gerade unterwegs durch den Bibelleseplan von Nehemia. Und du kannst dich noch einklinken und die nächsten Wochen noch mehr über Nehemia erfahren. Hinter mir seht ihr einen QR-Code, da könnt ihr eure Handys zücken und ein Bild davon machen und dann könnt ihr euch noch einklinken in den Bibelleseplan und jeden Tag ein Stück tiefer in die Botschaft von Nehemia eintauchen und da mehr und mehr erfahren. Wir haben noch 2 Wochen in unserer Serie und es wird richtig gut. Wie gesagt, ich bin der Daniel, ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin verheiratet mit Babs, 36 Jahre alt, 2 Kinder, im März sind es 3, darauf freuen wir uns sehr. Und ich bin heiß auf die Botschaft über Nehemia. Seid ihr bereit, über Nehemia zu erfahren? Okay, let's go, ich bete noch zum Anfang und dann legen wir los. Vater, ich danke dir, dass du da bist mit deinem guten Heiligen Geist und ich bete, dass du unsere Herzen weit aufmachst für das, was du heute Morgen zu sagen hast. Ich danke dir, dass du da bist und dass du einen guten Plan mit jedem Einzelnen hast. Ich bete, dass du unser Hören segnest und mein Reden segnest in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Wie in jeder guten Serie, sei es auf Netflix oder woanders, machen wir erstmal einen kurzen Rückblick, um zu sehen, wo wir uns eigentlich befinden mit der Geschichte von Nehemia. Also was bisher geschah. Vor über 2500 Jahren fängt unsere Geschichte an, also schon richtig lange her. Und wir sind im Jahr 586 vor Christus. Eine Zahl, die man sich merken kann, weil das war das Jahr, wo die Stadt Jerusalem mitsamt dem Tempel zerstört worden ist und dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Warum ist das so wichtig? Für die Juden war Jerusalem eine heilige Stadt, die Stadt Davids. Das war was ganz, ganz Besonderes. Und der Tempel war quasi das Zentrum der Geistlichkeit, das Zentrum der Spiritualität. Und dieser Tempel wurde dem Erdboden gleichgemacht. Ihr seht hier ein Bild, wie Jerusalem in Flammen steht und wie auch die ersten Juden aus der Stadt Jerusalem verschleppt worden sind und bis nach Babylonien in Gefangenschaft gebracht worden sind. Das ging über mehrere Etappen. Die Leute wurden nach und nach aus der Stadt gebracht. Und nach ein paar Jahren war die Stadt leer. In Trümmern, alles war da nieder. Und die jüdische Identität, die war kurz vor dem Ende. Dass es keine Juden mehr gibt, weil die alle verstreut sind und das Zentrum ist wie weggefegt. Das Leben war weg, weil alle Menschen weg waren. Und es hat viele, viele Jahre gedauert, dass die Menschen wieder zurückgehen konnten. In dieser Zeit war die Stadt trotzdem noch in Trümmern und es war ein riesengroßer Trümmerhaufen. Und nach 50 Jahren gab es einen Machtwechsel. Die Babylonier haben ausgedient und die Perser sind gekommen. Und die Perser haben sich gemeint, okay, warum sind eigentlich die ganzen Juden hier? Ihr könnt wieder zurück. Und dann ging es los, dass nach und nach die Juden nach ungefähr 50 oder nach 70 Jahren in Summe wieder zurückgehen konnten nach Jerusalem und nach Juda. Und es ging los mit einer Truppe um Zerubabel. Zerubabel war ein Mann, der den Tempel wieder aufgebaut hat. Er kam dann nach Jerusalem, hat den Tempel aufgebaut. Es hat ungefähr 20 Jahre gedauert. Es gab viele Zwischenfälle, es gab viele Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, aber der Tempel, der stand dann wieder. Endlich, der Tempel, das Zentrum der jüdischen Religion stand wieder. Ein wichtiger, wichtiger Punkt. Aber der Tempel war noch recht ohne Leben. Es war noch nicht so das jüdische Leben zurück und auch die Feierlichkeiten waren noch nicht so richtig wieder da. Und dann kam Esra einige Jahre später und er hat ein Leben vorgefunden, was ja wirklich vom Zerfall bedroht war. Also die Menschen, die schon da waren, die waren wie so zerfallen. Irgendwie, okay, ja klar, wir sind Juden, aber irgendwie, wir haben gar nicht mehr so den Bezug zu unserem Gott. Und Esra hat das Leben wieder aufblühen lassen. Er hat die Gemeinschaft wieder neu gestiftet. Er hat die Tora wieder neu eingeführt, dass die Tora wichtig ist. Da haben sie die Schriftrollen gefeiert. Und dann war das jüdische Leben nach und nach wieder zurück. Also Tempel steht, jüdisches Leben kehrt zurück. Und jetzt sind wir im Jahr 445, wo Nehemia zurückkommt. Und er hat einen Auftrag bekommen, die Stadtmauern um diese Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Davon haben wir letztes Mal gehört, diese Berufung von Nehemia, die Stadtmauern wieder aufzurichten. Nehemia war in Persien, er war am Hof des Königs dort vor Ort und er war ursprünglich ein Jude. Aber er selber hat Jerusalem gar nicht mehr groß gekannt, sondern vielleicht seine Großeltern haben in Jerusalem gewohnt. Und er war dort am Hof und war dort Mundschenk. Das heißt, er hat die Speisen vorgetestet, dass sie auch nicht vergiftet waren. Also Nehemia war ein ganz normaler Mann, ein Beamter. Er war kein Priester, kein Prophet, kein irgendwie Gelehrter, er war ein ganz normaler Mann. Und er hat von Gott was ins Herz gelegt bekommen, geh nach Jerusalem und bau die Mauer auf. Davon haben wir letzte Woche gehört. Nehemia ist ein Mann des Gebets. Ich will ein Zitat von Gabriel von letzter Woche nochmal bringen, was ich genial finde. Stoßgebete sind gut, wenn sie nicht die einzigen Gebete in deinem Leben sind. Stoßgebete sind gut, im Alltag zu beten, in jeder Situation zu beten, wenn es nicht das Einzige ist. Du brauchst trotzdem Zeiten am Herzen Gottes. Du brauchst Zeiten, wo du mit Leidenschaft betest, vielleicht sogar mit Tränen betest, so wie es Nehemia vorgemacht hat. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo Nehemia aus Persien in die Stadt Jerusalem kommt und jetzt geht's heute weiter an diesen Standort. Wenn ihr wollt, dürft ihr eure Bibeln rausnehmen, eure Handys auspacken und mal in Nehemia gehen, in das Buch Nehemia und das Kapitel 2 aufschlagen. Nehemia ist so fast am Ende von der Geschichte aus dem Alten Testament. Danach kommt nicht mehr viel und dann nach 400, 500 Jahren kommt auch schon Jesus. Aber in der Zeit dazwischen passiert wenig oder uns ist wenig überliefert worden. Also Nehemia ist ziemlich am Ende des Alten Testaments. Okay, wir fangen an zu lesen. Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage dort gewesen war, machte ich mich nachts auf mit ein paar Männern. Ich hatte noch niemandem davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. Nehemia kam an mit einem Plan im Herzen. Er wusste, okay, ich bin berufen von Gott, diese Stadtmauer wieder aufzubauen. Und er kommt nach Jerusalem und macht erstmal nichts. 3 Tage weiter keinen ein, er redet mit keinem darüber, er bereitet nicht mal Werkzeuge vor für all das, sondern er macht erstmal nichts. Er wartet auf den richtigen Zeitpunkt, darüber zu reden. Er schaut sich die Sache gut an, er schaut sich die Mauern gut an, die er aufbauen möchte, er holt Informationen ein und er fängt nicht sofort an. Das ist schon alleine ist schon eine gute Botschaft für Leute, die gerne immer sofort loslegen. Ich gehöre auch zu dieser Rasse von Menschen, oder Rasse, darf ich sagen, zu dieser Art von Menschen, die eine Idee haben und dann gleich loslegen wollen. Egal, ob man da Bedenken hat oder ob man irgendwas nicht hinkriegen würde, ich fange aber sofort an. Und da ist neben mir schon ein Vorbild, einfach 3 Tage lang nichts zu machen. Um mal nicht seine Ideen gleich rauszuhauen. Und so hat es Nehemia auch gemacht. Wir sehen hier eine Karte von Jerusalem. Ihr seht die Umrisse der Stadt. Mittlerweile sind sie anders, aber das war zu dieser Zeit waren das die Umrisse der Stadt. Und die Jerusalemer Stadtmauer bestand aus Mauern und 10 Stadttoren. Und das war quasi das Projekt. Das wollten sie wieder aufbauen. All diese Stadtmauern in dieser Stadt in den Bergen sollte wieder aufgebaut werden und diese 10 Stadttore sollten wieder errichtet werden. Warum war das so wichtig? Warum ist es so relevant, über eine Stadtmauer zu sprechen? Ist doch nur Steine, sagt ihr vielleicht. Aber die Stadtmauer war was sehr, sehr Wichtiges, weil die Stadt war bis zu diesem Zeitpunkt ungeschützt. Der Tempel stand einfach da und wenn Feinde gekommen wären, die hätten den einfach wieder platt machen können. Die Städte oder die Häuser waren wieder so ein bisschen aufgebaut, aber ohne Mauer war alles wirklich schutzlos. Und das bei so einer wichtigen, herrlichen, heiligen Stadt wie Jerusalem, das war eine Schande. Und diese Schande wollte Nehemia beseitigen und er wollte dort wieder einfach die Würde auch der Stadt zurückgeben. Deswegen ist die Stadtmauer so wichtig, weil sie Schutz bietet. Und das Zweite, die Tore. In den Toren, in diesen 10 Toren, fand das Leben der Stadt statt. Dort hat der Rat getagt. Dort wurde Recht gesprochen und Gerechtigkeit geübt. Dort war der Marktplatz, dort wurde Handel getrieben, dort wurde Handwerk betrieben. Und in den Stadttoren fand das Leben statt. Deswegen war es gut, um Leben wieder aufzubauen, dass man Stadttore wieder aufbaut. Deswegen war Mauer und Stadttore so wichtig. Und nach 3 Tagen geht Nehemia los, bei Nacht. Lass uns mal Nacht werden, wenn das die Technik hinkriegt. Und Nehemia hat sich ein Pferd geschnappt, hat Fackeln genommen Und wir lesen weiter ab Vers 13. Ich ritt also bei Nacht durch das Taltor hinaus und am Drachenquell vorüber zum Misttor. Um die eingerissenen Mauern Jerusalems und die niedergebrannten Tore zu begutachten. Dann ritt ich weiter zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war kein Durchkommen. So ging ich zu Fuß bei Nacht das Bachtal hinauf und begutachtete die Mauer, bevor ich umdrehte und durch das Taltor wieder zurückkehrte. Wir sehen also, Nehemia hat den unteren Teil der Stadt begutachtet. Auf dieser Karte könnt ihr sehen, vielleicht könnt ihr das Taltor im Westen erkennen. Westen ist links, also rechts. Und da ist er rein oder raus, hat sich die Stadtmauer angeschaut und ist dann da wieder zurückgekehrt und hat einfach alles begutachtet und gesehen. Und er hat gesehen, dass die Mauer einfach in einem sehr, sehr miserablen Zustand war. Es gab sehr, sehr viel zu tun. Sein Plan, den er hatte, ist sehr, sehr aufwendig. Und wir lesen weiter, wie es im Vers 16 weitergeht. Die Oberhäupter der Stadt wussten jedoch nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat. Denn bis dahin hatte ich niemanden von den Juden, weder die Priester noch die vornehmen Bürger, die Oberhäupter der Stadt und die übrigen, welche die Arbeit ausführen sollten, eingeweiht. Also keiner wusste von dem Vorhaben. Diese Special Force geht da durch die Mauern und keiner weiß genau, was hat er eigentlich vor? Was will dieser Mann aus Persien eigentlich? Er hat es immer noch nicht gesagt. Er hat immer noch den Zeitpunkt abgewartet, dass er es quasi sagt. Er sagt, okay, das habe ich vor, deswegen bin ich da. Und einige Augenblicke später kam dann der Moment, wo er alle Leute zusammenrief. All die Priester, die Oberhäupter der Stadt, die Bürger. Und er rief sie alle zusammen und will sein Vorhaben kundtun. Wir lesen weiter ab Vers 17. Jetzt sage ich zu ihnen, also zu all diesen ganzen Menschen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte und auch, was der König zu mir gesagt hatte. Also, jetzt sagt er's. Und er kommt mit einem Vorhaben, was riesengroß ist. Ihr müsst euch vorstellen, seit Jahrzehnten steht die Mauer brach da. Es hat doch keine Idee gehabt, die Mauer aufzubauen. Das ist einfach ein viel zu großes Projekt gewesen. Und jetzt kommt er damit und sagt, okay, ich möchte diese Mauer jetzt aufbauen. Und er sagt nicht, dass er das gerne machen würde. Er erzählt von der gütigen Hand Gottes, die über seinem Leben steht. Er erzählt, wie der König in Persien ihn losgeschickt hat und gesagt hat, ey, ich gebe dir Material, ich gebe dir Berechtigungen und tu es. Aber vor allem hat er den Leuten mitgegeben, es ist etwas in meinem Herzen gewachsen, was von Gott kommt. Und das will ich euch weitergeben. Darum geht's. Nicht um eine Nehemia-Idee, sondern um eine Gottes-Idee. Und wisst ihr was? Die Menschen haben das gespürt. Weil sie haben geantwortet, da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen, und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Verrückt, oder? Da kommt kein Widerwort, kein, das schaffen wir nicht, kein, wer soll das alles bezahlen, oder wir haben doch gar keine Baukräne da, sondern ein, ja, wir wollen uns aufmachen und wir wollen bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Weil sie haben gespürt, da ist was, was größer ist als so eine menschliche Idee. Da ist was, was göttlichen Ursprungs ist und da wollen wir unbedingt dabei sein. Da wollen wir unbedingt dabei sein und mit anpacken. Und dann geht's los. Der Mauerbau startet. In den nächsten Wochen wird eifrig gebaut. Alle machen mit, die er angesprochen hat. Und im Kapitel 3 sehen wir eine Aufzählung von all den Menschen und Gruppen, die mit aufbauen. Wenn wir die Karte anschauen, sind ganz viele orangene Kästchen und da sind all die Namen und die Beteiligten, die die Mauer mit aufgebaut haben. Was ich darin so genial finde, da stehen Namen drin. Da steht Eliashab drin. Da stehen einzelne Namen. Warum? Weil Gott einzelne Namen wichtig sind. Weil Gott für jeden Einzelnen einen Teil hat, wo er mit anpacken darf. Und deswegen stehen da Name um Name um Name. Und wisst ihr was? Auch Gott hat auch deinen Namen irgendwo stehen und da steht was drunter, was dein Job ist, was dein Auftrag auf dieser Erde ist. Und wir können es hier einfach genial sehen, wie wichtig Gott diese einzelnen Namen sind. Und wir wollen mal eine Mauer aufbauen. Ich habe eine Mauer dabei, also nicht, nicht detailgetreu, aber um euch einfach ein Bild zu verschaffen, wie das so laufen kann. Also, es ging los. Es ging los mit dem Schaftor. Das Schaftor wurde von den Priestern und den Hohenpriestern erbaut. Also die Geistlichen, die Priester, Hohepriester, werden als erstes genannt in Kapitel 3. Und ich glaube, das ist ein Punkt, dass uns geistliche Menschen, Pastoren, Priester, uns ein Vorbild sein sollen. Die werden als erstes genannt, die diese Mauer aufbauen sollen. Und dieses Schaftor ist das Tor, was zum Tempel geführt hat. Also es war ganz im Norden der Stadt und hier war der Tempel und das Schaftor ging zum Tempel hin. Warum heißt es Schaftor? Weil dort wurden die Opferlämmer, die Opferschafe durchgetrieben, um dann am Tempel geopfert werden können. Also die Priester fangen an. Dann kommt ein gewisser Sakur, der namentlich erwähnt wird, der baut diesen Teil der Mauer. Dann kommen die Männer aus Jericho, die diesen Teil der Mauer bauen sollen. Dann kommt Hanania. Sag mal Hanania. 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 Und wisst ihr was? Nehemia wird eigentlich Nehemia ausgesprochen. Sag mal Nehemia. Danke. Ich finde es immer schön, Hebräisch ein bisschen was zu sagen, oder? Also das war der Hanania. Und der war vom Beruf Salbenmischer, also Apotheker. Der hat Tinkturen gemacht, der hat sich mit irgendwie Heilkräutern beschäftigt, war mit ganz kleinen Grammzahlen beschäftigt und jetzt hat er eine Mauer gebaut. Krass, oder? War gar nicht sein Ding. Also sonst wäre er Mauer geworden, aber er ist Salbenmischer geworden. Und wir lesen das, dass ein Salbenmischer auch seinen Beitrag zu dem großen Ganzen beigetragen hat. Dann kommt Shalom. Ich lasse euch nicht jeden Namen nachsprechen, keine Angst. Shalom mit seinen Töchtern. Also auch Frauen werden erwähnt, dass auch Frauen an diesem ganzen Werk mitarbeiten. Nicht nur die Männer, sondern Shalom und seine Töchter. Dann kommt noch ein Tor. Das Misttor, das ist ganz im Süden der Stadt. Also ihr seht schon, meine Mauer ist schon, hier ist der Norden, da ist der Süden, also es ist schon nicht ohne. Und das Misttor, will ich auch was dazu sagen, da wurde der Mist rausgebracht. Da wurde quasi der ganze Unrat der Stadt, wurde dieses Tor rausgebracht. Da hat es ordentlich gestunken dahinter und das war das Misttor. Gibt es auch immer noch, wenn ihr mal auf die Jerusalemer Karte schaut, gibt es das Misttor. Auf Englisch das Dungtor, also für Dung. Also hier ist das Dungtor, das Misttor und das hat Sanoach gebaut mit den Torflügeln, mit den Schlössern und den Riegeln. Und schon haben wir hier einiges. Dann baut diese Truppe noch weitere 1000 Ellen an der Mauer. Und dann werden noch erwähnt die Goldschmiede. Also auch Goldschmiede sind auch Leute, die eher sehr filigran arbeiten, die Ringe machen, die da Juwelen einsetzen, die mit einer Lupe ihre Arbeit machen, aber auch die Goldschmiede haben an diesem groben Werk mit angepackt. Und es werden die Händler genannt. Also die Händlergilde, die eher so sich um Geld drehten und irgendwie Sachen vercheckt haben, auch die haben an der Mauer mitgebaut. Und wenn wir dieses Kapitel 3 so lesen, das ist ja so ein Kapitel in der Bibel mit vielen Namen, das man gern überliest. Okay, Namen, verstanden, ich lese weiter. Aber wenn man das uns mal so vor Augen führt, dass an dieser Mauer, dass da Menschen mitgebaut haben, aus allen Richtungen, Salbenmischer, Goldschmiede, Händler, Frauen, Männer, Priester, alle haben am großen Werk mitgearbeitet. Es gab eine Gruppe, die haben nicht mitgeholfen. Und das ist auch eine interessante Sache, das waren die Vornehmen, die Edlen. Die wollten sich nicht die Hände schmutzig machen. Die wollten nicht ihren Nacken krümmen, so steht es im Kapitel 3, um hier an diesem harten Werk mitzuarbeiten. Und die haben was verpasst. Die haben sich nicht mit einfügen lassen. Und das ist das gute Werk, von dem Nehemia spricht. Das gute Werk entsteht. Und jeder Abschnitt ist belegt. Und als großes, großes Team arbeitet das ganze Volk zusammen, um das gute Werk aufzubauen. Und ein paar Verse später lesen wir, wie sie es gemacht haben, mit welcher Einstellung. In Vers 3 oder Kapitel 3, 38 steht. Wir aber bauten die Mauer weiter auf, sodass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen war. Und das Volk war mit ganzem Herzen bei der Arbeit. Ich weiß nicht, wenn du mal im Garten arbeitest, 1-2 Tage und da Sachen umgräbst und sowas, ich glaube, nach 2 Tagen bist du nicht mehr unbedingt mit ganzem Herzen bei der Arbeit. Aber diese Truppen, ne, diese filigranen Goldschmiede und Co. haben wochenlang an der Mauer gearbeitet. Sie war bis zur Hälfte schon aufgebaut und waren trotzdem noch mit ganzem Herzen dabei. Auch das ist so ein geniales Vorbild. Und ich finde überhaupt dieses Bild, hier überall werkeln Menschen. Ne? Ich bin der Kidsleiter, ich habe überlegt, ob ich hier noch Playmobil-Figuren noch so hinstelle, dass man so merkt, okay, ja, hier wird überall gearbeitet. Aber so war es ungefähr. Überall waren gewuselt und haben gearbeitet, weil die haben das ja in einer sehr kurzen Zeit hingekriegt. Und was für ein Bild. So viele Menschen arbeiten gemeinsam an einem großen Ding, an einem göttlichen Ding. Nicht an einem, ja, nee, mir hat eine Idee und wir machen halt mit, ein bisschen missmutig, sondern alle arbeiten an einem göttlichen Ding mit. Und das ist für mich so ein cooles Bild und so ein cooles Beispiel, wie auch Zusammenarbeit im Leib Christi auch heute noch ausschauen kann. Wie das heute noch ausschauen kann. Wenn wir hier unseren Gottesdienst feiern, haben wir immer unseren Traumstart. Wer bei uns in den Teams ist, der weiß es. Wir treffen uns hier vor den Gottesdiensten, machen einen großen, großen Kreis und kommen als ein großes Team zusammen. Und wir tun das, um uns daran zu erinnern, warum wir das eigentlich machen. Warum wir Gemeinde bauen, warum wir Gottesdienste feiern, warum wir das eigentlich machen. Warum Leute um 6 Uhr aufstehen oder noch früher, um Sonntag hier einen Gottesdienst zu veranstalten. Wir wollen uns daran erinnern. Und warum machen wir das? Wir wollen einen Raum schaffen, wo Menschen Gott begegnen können. Wir wollen einen Raum schaffen, wo Menschen Gott begegnen können und sie sollen in eine leidenschaftliche Beziehung mit Jesus kommen. Das ist unser Herzensthema, was uns als Gemeinde bewegt. Und so hat es auch Nehemia getan, sein Herzensthema geteilt und viele, viele haben mitgezogen. Und so wie wir auch als Gemeinde einfach aus ganz vielen Teams bestehen, Leute, die die Stühle stellen und desinfizieren, Leute, die sich um die Kinder kümmern, die die Technik machen, die predigen, die eine Moderation machen und noch viele andere Teams, sie haben alle ein Ziel im Blick. Und wir haben auch Teamleiter, die diesen Teams immer wieder das vermitteln wollen, warum wir das machen, warum machen wir das? Das Ziel vor Augen malen und die Vision vor Augen malen. Wir tun das, damit auch Gemeinde nicht zu unserem Ding wird, zum Gabriel-Ding oder zum Daniel-Ding. Weil darum, das soll nie und nimmer so kommen. Wir wollen immer Gottes Ding tun. Wir wollen immer Gottes Sache machen, weil wir es ins Herz gelegt bekommen haben von Gott, was uns einfach voranbringt. Wenn wir das anschauen, wie Gemeinde gebaut wird, wie Nehemia diese Stadt aufgebaut hat, kann ich das für mich in so 3 Begriffe zusammenfassen. Und ich will es euch mal nennen. Christsein bedeutet, gemeinsam, beherzt, anpacken. Wenn du aus dieser Predigt diese 3 Begriffe dir merken kannst, hast du das meiste mitgenommen. Und es ist, glaube ich, nicht so schwer. 3 Worte kann man sich merken. Gemeinsam, beherzt, anpacken. Was heißt das? Nehemia hätte die Mauer nie alleine bauen können. Er hat es gemeinsam gemacht. Mit einem großen Team, mit ganz, ganz vielen Menschen. Und sie haben gemeinsam das gute Werk gemacht. Gemeinsam, viele Menschen, ist schön und gut. Stellt euch vor, viele, viele Menschen hätten an dieser Mauer gebaut und es hätte Nehemia nicht gegeben. Das wäre ein einziges Chaos geworden. Wenn viele Menschen zusammenkommen, aber es keinen Leiter gibt, dann gibt es ein großes Chaos. Weil jeder will sein Ding machen, jeder will es nach seinen Überzeugungen machen, nach seinen Vorstellungen und wahrscheinlich nach wenigen Tagen hätten alle entmutigt aufgegeben und ihre Hacken und Spitzdinger wieder weggeschmissen, weil sie keinen Bock mehr gehabt hätten. Turm zu Babel ist so ein anderes Beispiel. Da war irgendwann alles blöd, da haben sie aufgehört, weil es einfach auch nicht Gottes Ding war, diesen Turm zu bauen. Aber das war Gottes Ding und Gottes Sache. Wenn wir über gemeinsam sprechen, spielt Leiterschaft eine wichtige Rolle. Wie gesagt, viele Menschen ohne Leiter ist Chaos. Deswegen ist Leiterschaft was Wichtiges. Und wisst ihr was? Leiterschaft ist von Gott eingesetzt. Gott hat Leiter eingesetzt, um Dinge zu bewegen, um Dinge voranzubringen. Und deswegen ist auch, wenn wir über gemeinsam reden, ist es wichtig, über Leiterschaft zu sprechen. Und Leiterschaft hat viel mit Wertschätzung und Unterordnung zu tun. Wenn wir auch als Gemeinde mit unseren Leitern unterwegs sind, dann ist Unterordnung wichtig. Das ist kein Begriff, der besonders fancy ist. Unterordnung, ich liebe Unterordnung, ist aber wichtig. Auch wenn hier, wenn da keine Unterordnung passiert wäre, hätte jeder was anderes gemacht. Aber es heißt, okay, das hat er leider gesagt, ich mache das. Treu und loyal. Ich denke natürlich mit, mache meinen Kopf nicht aus, aber ich mache treu und loyal mit. Und Wertschätzung ist einfach, wie die Stimmung im Team sein soll, voller Wertschätzung. Das ist gemeinsam. Das zweite, beherzt. Ein schönes Wort. Es gibt viele schöne deutsche Worte und beherzt ist ein schönes deutsches Wort. Die ganze Sache mit Nehemia ging aus einer inneren Betroffenheit von ihm los. Er war innerlich betroffen, er war im Herzen getroffen vom Zustand der Mauer in Jerusalem, dass er sein Herz Ausdruck verliehen hat und auch wirklich losgegangen ist. Und wenn wir über das Herz sprechen, ist in der Bibel so viel über das Herz. Das Herz ist das wichtigste Organ, also ne, ganz rein körperlich, ohne Herz wären wir alle nicht mehr da, aber im Herz steckt noch so viel mehr. Und ich will euch ein paar Sachen zum Herz sagen, was es heißt in der Bibel, wenn wir über Herz sprechen. Wisst ihr was? Gott kann zu Herzen sprechen. Gott hat zu Nehemias Herz gesprochen, er kann zu deinem Herz sprechen, er spricht zu meinem Herz und dort will er andocken und er will in unser Herz hineinsprechen. Gott kann ins Herz hineinschreiben. Er schreibt dort Dinge hinein. Er schreibt dort hinein, wer du bist, wie er dich sieht, wo er einfach was neu in deinem Leben festmachen will. Das schreibt Gott in dein Herz hinein. Das Herz ist der Sitz vom ganzen Leben. Das ist unser Innerstes. Es ist eine Quelle des Lebens. Unsere Gefühle sind alle in diesem Herz drin verwoben. Auch Gott hat ein Herz, was schmerzen kann. Und deswegen erleben wir auch manchmal, dass unser Herz schmerzt über die Dinge, über die Gottes Herz schmerzt. Gottes Herz kann schmerzen, weil er nicht mit allem happy ist, was auf dieser Erde läuft. Sein Herz schmerzt und er will uns diesen Herzschmerz auch teilweise weitergeben, damit wir anpacken und etwas daran verändern. Unser Herz kann uns zum Handeln antreiben. Wir lesen in 2. Samuel 7, Vers 3. Geh hin und tue alles, was dir am Herzen liegt, denn der Herr ist mit dir. Geh hin, tu alles, was in deinem Herzen liegt, denn der Herr ist mit dir. Das ist ein Antreiber. Was in unserem Herzen ist, ist ein Antreiber, damit wir nicht nur da sitzen und über uns die Sachen ergehen lassen, sondern wir dürfen uns antreiben lassen von dem, was in unserem Herzen steckt. Ich denke, wenn wir über das Thema Berufung sprechen, ist das Thema Herz ganz, ganz wichtig. Weil Gott schenkt uns Dinge in unser Herz, er legt uns Dinge dort hinein und du kannst ein Herz für etwas bekommen von Gott. Das kann sein, dass du ein Herz hast, mit alten Menschen zu arbeiten, mit Obdachlosen zu arbeiten oder dass du ein Herz bekommst, Alleinerziehende zu unterstützen, Bilder zu malen, Gedichte zu schreiben, Songs zu schreiben. Das sind alles Gott in dein Herz hineinlegen. Und ich wünsche mir das so sehr für uns alle, dass wir wissen, was legt Gott mir ins Herz hinein. Das ist so dieser individuelle Teil von Berufung, weil Gott will in dein Herz was hineinlegen, da was reinschreiben, was deine Handschrift trägt, was einfach zu dir passt, was zu deinen Gaben passt, zu deinen Leidenschaften passt. Wenn wir über Herz sprechen, ist auch das Thema Herzenshaltung was Wichtiges. Wenn wir beherzt anpacken wollen, dann ist das Thema Herzenshaltung wichtig, dass wir eine Herzenshaltung haben, die nicht gekennzeichnet ist von Bitterkeit, von Missmut, von ich mache das nur, weil ich muss und eigentlich habe ich keinen Bock, sondern es ist eine Herzenshaltung, die von Freude gekennzeichnet ist, die von Demut gekennzeichnet ist. Und das ist, was Herzenshaltung einfach sein soll. Und Gott will dir ein neues Herz schenken. Wenn du merkst, ey, das sind Herzenshaltungen da, die passen einfach nicht, dann halte Gott dein Herz hin. Und Gott wird dir was Neues schenken. Das ist so genial in unserem Gott. Wir können ihm Mist hinhalten, durchs Misttor durchmachen und er wird uns was Neues dafür geben. Das ist unser Gott und das ist so genial. Aber wisst ihr was? Wenn wir Berufung nur auf unser Herz münzen, ich mache nur das, wofür mein Herz schlägt, ist es auch zu wenig. Ist es auch zu kurz gegriffen. Denn Berufung ist nicht nur komplett auf dich zugeschnitten. Auf dich zugeschneidert, okay, du machst jetzt was mit alten Menschen, weil die liebst du ja so sehr und dann machst du noch hier so ein Herzensthema, dass du den Garten pflanzen kannst. Das ist alles cool und richtig genial, aber wenn es nur dabei bleibt, dass du das machst, was in deinem Herzen ist, dann haben wir etwas nicht verstanden. Und wir kommen zu unseren Leuten, ne? Zu unseren Goldschmieden. Ein Goldschmied, dem unterstelle ich mal, der hat feines Handwerk, ist sein Herzensthema. Aber er hat angepackt. Er hat angepackt auch bei dem, was jetzt nicht sein Herzensthema war. Und das meine ich mit anpacken. Dass wir an den Dingen anpacken, die uns vielleicht nicht, wo unser Herz nicht sofort jubelt, sondern wir packen an, weil wir merken, okay, das, was ich tue, ist ein Teil im großen Ganzen. Ist ein wichtiger Teil im Großen und Ganzen. Und das sind für mich diese beiden Themen, wenn wir über Berufung sprechen. Die Herzensthemen, wo wir beherzt sein können, aber auch die Anpacker-Themen, wo wir anpacken dürfen. Und Anpacker sind treu, sie sind loyal und sie sind demütig. Sie machen das, was ihnen vor Füßen ist und sie tun ihr gutes Werk. Auch wir als Gemeinde, als Chapel, wir bestehen aus Menschen, die Anpacker sind. Wir wollen Anpacker sein. Wenn ich unseren Traumstart in der Früh sehe, dann sind das alles Anpacker. Das sind alles Menschen wie du und ich, die mit anpacken wollen, die einfach ihren Teil zum großen Ganzen beitragen wollen. Wir haben hier eine geniale Band und das sind auch Anpacker. Da ist zum Beispiel der Kalle. Kalle ist Elektriker und er packt am guten Werk an. Applaus für Kalle. Kalle ist Elektriker. Der Jo ist Polizist und er packt am guten Werk mit an. Die Maika ist Lobpreisleiterin, aber auch Erzieherin und packt am guten Werk mit an. Yes, stark. Christian, Führungskraft bei Siemens und er packt am guten Werk mit an. Und ich weiß nicht, was du bist. Vielleicht bist du Bankkaufmann oder Mutter oder Vater oder Lehrer, aber auch du darfst am guten Werk mit anpacken. Und es ist so gut, dass wir das wissen, dass egal, was wir sind, ich arbeite bei der Deutschen Bahn, ich bin Eisenbahner und packe am guten Werk mit an. Sogar Eisenbahner, nicht schlecht. Was ich damit sagen will, egal, was wir tun, wir packen am guten Werk mit an. Und das heißt es, wenn wir gemeinsam, beherzt anpacken. Und das sind drei Begriffe, die uns auf dieser Reise zu deiner Berufung oder in deine Berufung einfach helfen können. Ich glaube, Berufung ist nicht etwas, was man am Anfang seines Christenseins bekommt und dann hast es und jetzt weiß ich, ich habe ein Herz für und das mache ich jetzt, sondern es ist eine Reise, die geht weiter, wenn du 20, 40, 60, 80 bist. Deine Lebensberufung endet nicht und du weißt, jetzt weiß ich, was ich auf dieser Erde tun soll und jetzt ist dann Schluss, sondern diese Berufungsreise geht dein ganzes Leben lang. Und heute ist so ein Tag, wo du dir da neu Gedanken machen kannst. Was ist eigentlich meine Lebensberufungsreise? Das ist was sehr, sehr Spannendes, weil ich glaube, dass Gott mit jedem Einzelnen von euch was tun möchte. Und er will dich gebrauchen, damit du Teil von diesem großen Team werden kannst. Und wenn du diese drei Begriffe so hörst, gemeinsam, beherzt, anpacken, für dich ist das Thema gemeinsam dein Thema für heute. Gemeinsam, weil du sagst, oh nee, ich war schon in Teams, in Gemeinden, in Gemeinschaft und da wurde ich verletzt. Da kann ich nicht mehr vertrauen. Das, was der da vorne predigt, das ist alles Lug und Trug. Vielleicht denkst du sowas. Und dieses Gemeinsam ist dir abhanden gekommen, weil du enttäuscht worden bist. Dann legt es Gott nur hin, weil Gott möchte gemeinsam, dass wir gemeinsam sein Werk tun, wie wir es bei Nehemia sehen können. Vielleicht ist beherzt dein Thema. Dass das Thema Herzenshaltungen bei dir was ist, wo du merkst, ja, ich mache Dinge eigentlich eher missmutig. Mein Herz, meine Herzenshaltung ist durchdringt von negativen Gedanken. Dann gib Gott dein Herz hin und lass dir was Neues schenken. Vielleicht ist es, dass du es dir so sehr wünschst, dass du auch weißt, was Gott in dein Herz hineingelegt hat. Weil Nehemia wusste, Stadtmauer bauen. Das ist mein Herzensthema. Und wenn du es dir wünschst, dann legt es Gott hin und sag ihm, Gott, schenk mir ein Herzensthema. Schenk mir etwas, wofür mein Herz brennt. Ich will mein Herz spüren. Ich spüre mein Herz nicht. Ich möchte es spüren und wissen, was du da hineingelegt hast. Wenn das heute Morgen dein Thema ist, dann leg Gott dieses beherzt hin. Oder es ist Anpacke, weil du sagst, ich habe schon so oft angepackt, ich habe keine Lust mehr. Was ich tue, wird nicht gesehen, wird nicht wertgeschätzt. Eigentlich glaube ich, dass ich gar nicht wichtig bin. Das, was ich mache, mein kleines bisschen hier, ich habe einen Stuhl gestellt heute. Was soll das schon bringen? Und ich sage dir, es bringt jede Menge. Es bringt so viel, weil das dein persönlicher Anteil am Großen und am Ganzen ist. Berufung ist eine Reise, auf die wir uns begeben können. Und die ist noch nicht vorbei. Und die geht auch für dich auch weiter. Und ich will dich ermutigen, dass Gott dich gebrauchen möchte. Er will dich in seinem großen Team haben. Er will dich dort einsetzen, damit du dort treu einen Dienst tun kannst und dass du Teil an diesem großen und genialen Werk haben kannst. Das gute Werk, auch Jesus oder im Neuen Testament lesen wir davon, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir nehmen uns jetzt Zeit, zwei, drei Minuten, wo du dir über diese drei Begriffe Gedanken machen kannst. Gemeinsam, beherzt, anpacken. Was ist dein Thema? Was was Lebensberufung angeht. Ist es das Gemeinsame? Ist es das Herz? Oder ist es das Anpacken? Das darfst du für dich mit deinem Gott durchmachen. Ich bete zum Anfang und dann nimm dir ein paar Minuten Zeit, notier dir was und schreib's auf. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Hab Dank, dass du uns alle gebrauchen möchtest, dass wir Teil von diesem Großen und Ganzen werden. Dass wir teilhaben an den guten Werken, die du vorbereitet hast, Jesus. Und wir beten echt, dass wir neu von dir inspiriert werden, was es heißt, unseren Platz einzunehmen. Was es für jeden Einzelnen heißt, seinen Platz einzunehmen, indem er treu und demütig und loyal mit anpacken darf. Ich bete, dass du sprichst jetzt in den nächsten Augenblicken, wenn es darum geht, gemeinsam beherzt anzupacken. Du bist ein Gott, der spricht zu unserem Herzen und ich will das jetzt freisetzen. Ich will dich beten, Heiliger Geist, dass du jetzt in die Reihen gehst und uns berührst und uns einfach zeigst, was jetzt für uns dran ist, Jesus.